Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Morgen geht es wieder los. Die GFL startet in ihre 39. Saison und das mit 3 Spielen. Wir werfen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de den Blick voraus auf diese Partien, aber auch ein bisschen auf die gesamte Saison und das natürlich wieder mit Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Frohes Neues.
Ja, kann man wirklich sagen. Wir haben uns ja ein halbes Jahr jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr gehört. Die Vorfreude auf die GFL-Saison bei dir schon groß?
Ja, weil es ist immer so, dass wir die GFL-Saison haben, danach die College- und NFL-Saison. Dann ist immer dieses Loch zwischen Super Bowl und Ostern, wo kein Football ist. Das ist zwar 1-2 Wochen ganz entspannt, muss ich zugeben. Aber irgendwann kann es dann doch wieder losgehen. Und diese Saison geht's tatsächlich relativ spät los. Also letzte Saison waren wir eine Woche früher dran. Und teilweise haben wir auch schon Anfang April angefangen. Von daher war die Wartezeit jetzt nochmal 1-2 Wochen länger. Also jetzt kann es losgehen. Jetzt könnte übrigens auch der Frühling mal um die Ecke schauen, weil es geht ja jetzt der Sommersport los.
So ist es. So langsam könnte es ein bisschen wärmer werden, damit dann auch vernünftig Football gespielt werden kann. Denn die GFL, die wird ja in diesem Jahr ja sehr ausführlich begleitet dann auch medial.
Genau, also der Anspruch der Liga ist es tatsächlich, dass bis 2019, also in 2 Jahren, jedes Spiel live im Internet übertragen wird. Und zwar im Bild. Und da haben wir dann gesagt, und da war Andreas Renner von Sky und natürlich auch bei uns federführend, hat sich ein bisschen bei den Medienakademien in München und Hamburg umgehört, weil wenn das alles gesendet werden soll, braucht es natürlich Leute, die es kommentieren. Und Andreas und ich, wir sind halt nur zu zweit, also bei bis zu 8 Spielen am Wochenende geht das Ganze nicht auf. Und dementsprechend wurde den Verein nahegelegt, ja, wenn ihr schon was machen wollt, was übertragen, dann könnt ihr ja mit Radio anfangen. Das Equipment braucht ihr dann eh für Videostream und die Kommentatoren auch. Also, wie wär's denn da mal einen Anfang zu machen? Und tatsächlich haben einige Vereine zugesagt, dementsprechend wird dieses Jahr mehr übertragen. Ich konzentriere mich dann auf die Teams, die weniger oder gar nicht an den Start bringen. Das ist dann im Augenblick, so wie es ausschaut, bei mir dann Kiel, Berlin Rebels, Cologne Crocodiles, Hildesheim und die Marburg Mercenaries. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nichts mehr zu tun habe, aber es ist, sagen wir mal so, etwas fokussierter. Und natürlich werden wir dann trotzdem mit GFL TV weiter Sachen begleiten. Das heißt, wenn ich mal irgendwie Luft habe von den Radioübertragungen, werde ich weiterhin mal schauen, dass ich mir so Spitzenspiele wie Braunschweig, Dresden, Dresden, Kiel, Frankfurt, Hall oder so auch live im Stadion anschaue. Es ist eine kleine Umverteilung, aber es zeigt auch, dass es vorangeht in der GFL. Wir machen jetzt auch viel im Social Media Bereich. Da haben sich ein paar Vereine gefunden, die uns mit der grafischen Umsetzung von Sachen helfen wollen. Also auf Facebook, Twitter und Instagram passiert seit 2 Wochen mehr. Und ja, irgendwie muss man ja vorankommen und jetzt ist so quasi nicht nur Kickoff der Saison, sondern auch interner Kickoff für die ganzen Maßnahmen. Und dann schauen wir mal, wo wir Ende 2019 stehen. Ob dann wirklich alle Spiele übertragen worden sind, wie wir da im Social Media aufgestellt sind. Zumindest haben wir uns was Größeres vorgenommen.
Und meinsportradio.de ist natürlich auch wieder mittendrin. Wir übertragen am Wochenende auch in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, den Hamburg Huskies, das Duell gegen die Berlin Adler. Und das bringt uns dann auch schon mal auf den Blick für das Wochenende oder den Blick auf das Wochenende. Das startet ja mit dem allerersten Spiel, Nicola, mit den Munich Cowboys gegen die Saarland Hurricanes am Samstag. Also in der Südstaffel geht's da los. Hurricanes im letzten Jahr zum zweiten Mal in Folge ins Viertelfinale eingezogen. Zum zweiten Mal dort aber gegen ein Team aus dem Norden wenig zu bestellen gehabt, gegen Dresden 7-43 klar untergegangen. Welche Konsequenzen hat man für die neue Saison da im Saarland gezogen?
Man hat für tief im Kader gesorgt, hat davon profitiert, dass die Rhein-Neckar-Bandits sich nach ihrem Abstieg in die zweite Liga komplett aufgelöst haben und jetzt einen Neustart in der siebten machen. Da wurden die Spieler im Übrigen verteilt auf Saarbrücken, beziehungsweise / Neuenkirchen im Augenblick, weil im Ludwigspark haben sie ja abgerissen und jetzt haben sie festgestellt, irgendwie es wird teurer und sie haben kein Geld. Und Frankfurt hat sich verteilt und dementsprechend haben sie von den Mannheimern ein bisschen tief im Kader bekommen. Jetzt werden einige sagen, ja, aber Mannheim ist auch sang- und klanglos abgestiegen letztes Jahr. Ja, das lag daran, dass sie keine Kadertiefe hatten und im Grunde genommen Spieler, die eigentlich talentiert sind, eben wegen ihres Talents alles machen mussten. Das geht halt nicht auf. Wenn diese Spieler in einem vernünftigen Kader so mit ihren Stärken eingesetzt werden können, dann sind sie natürlich eine Verstärkung für jedes Team. Und dann schauen wir mal auf die Saarland Hurricanes, was das dieses Jahr gibt. Das Hauptproblem wird sein, Konstanz in die Offense zu bekommen. Das haben wir jetzt in 2 Jahren immer wieder gesagt. Es gab Spiele wie gegen Schwäbisch Hall und Frankfurt, wo sie phasenweise problemlos mithalten konnten. Es gab halt Spiele wie dieses Heimspiel gegen Stuttgart, wo die Offense ein Totalausfall war. Wenn es weiterhin diese Achterbahnfahrt der Offense-Gefühle ist, dann wird's 3., 4., 5. Platz. Wenn sie mal wirklich Konstanz reinbringen und wenn Alex Haupert jetzt im 4. Jahr GFL diese Konstanz findet in seiner Offense, dann können sie auch mal Hall oder Frankfurt mal für ein Spiel in die Suppe spucken und dann schauen wir mal. Also ich würde Saarland durchaus was zutrauen, aber wenn wir jetzt beim Spiel in München sind, letztes Jahr war zum Beispiel das Spiel in München so ein Spiel ohne, wo sie sich sensationell hingelegt haben und gar nicht mal so klappt. Ich glaube, die haben mit 20 Punkten verloren. Und das sind halt die Spiele, die sie gewinnen müssen. Das ist so, das kennt man eigentlich, glaube ich, auch aus der Fußball-Bundesliga, dass es so typische Vereine gibt, die die oberen Tabellenplatzierungen gerne mal schlagen und sich dann systematisch gegen Platz 12 bis 18 hinlegen. Die Saarland Hurricanes sind ein bisschen so ein Kandidat. Und da werden wir dieses Jahr sehen müssen, ob sie es schaffen, halt das Talent, das sie haben und die Qualität, die sie haben, auch mal in Punkte umzusetzen, also wirklich Tabellenpunkte. Ja, letztes Jahr haben sie nämlich 13:38 verloren, habe ich nur nachgeschaut. Hm.
Charles Clay, Tight End, der auch NFL-Erfahrung hat, zumindest im Kader der Green Bay Packers, stand, soll dabei helfen. Wie wichtig ist so ein Mann jetzt auch für so ein Team?
Das ist natürlich die Frage, wie er die Umstellung verträgt. Also letztes Jahr hatten sie Wesley Miller, der war auch im Trainingscamp bei den Buffalo Bills zum Beispiel. Da weißt du natürlich, du kriegst einen Athlet. Weil wenn er nicht Athlet wäre, hätte er es gar nicht erst in so ein Trainingscamp der NFL geschafft. Die Frage ist natürlich, passt er in dein System, passt er in die Liga? Das ist bei Imports immer so ein bisschen Pokerspiel, weil College, NFL ist zwar alles schön, ist halt alles in den USA. Wenn der Junge zum ersten Mal in Europa ist, ist dann doch eine etwas größere Umstellung für die meisten. Und deshalb muss man immer die ersten Spiele abwarten, um zu schauen, wie so einer einschlägt. Aber sagen wir so, wenn er einschlägt, dann wird er dem einen oder anderen Team wehtun, das ist klar.
Die Munich Cowboys Ende des letzten Jahres hatten die ja unheimliche Probleme. Die drohten ja auszubluten, viele Spieler gingen weg. Der Chefcoach Herron, der trat zurück. Ein Umbruch musste her. Wie haben es die Münchner geschafft, den einzuleiten?
Das ist die Frage. Sie haben einen amerikanischen Headcoach, der vor 2 Jahren ihr Defense Coordinator war. Sehr junger Mann, aber von dem man recht begeistert ist. Also ich war irgendwann im November in München und habe mich dann abends in der Champions Bar mit dem Präsi der Münchner und mit dem Präsi der Cowboys unterhalten. Also ja, man hat mal wieder ein paar Spieler ans Umland verloren. Das kennt man in München aber nicht anders. Das ist schon seit Jahren so. Man musste wieder den Headcoach austauschen. Auch da hat man sich dran gewöhnt, auch wenn man es gern anders gehabt hätte mit Kevin Herron. Da hatte man gehofft, dass es was Langfristiges ist. Jetzt hofft man, dass es jetzt was Langfristiges ist. Aber man hat wohl organisatorisch vor allen Dingen Sachen vorangebracht. Man hat jetzt wohl einen festen Trainingsplatz in München. Das war jahrelang ein Problem. Und wenn du nicht weißt, wo und wann du trainieren kannst oder vielleicht mal eine Woche nur einmal trainieren kannst, dann ist das schon natürlich ein Hindernis. Das ist weg. Jetzt bleibt... Ja, und finanziell haben sie sich wohl auch besser aufgestellt, also sie haben wohl ein paar mehr Sponsoren, das heißt, sie können mal auch nachlegen oder einen Spieler austauschen, wenn es nicht klappt, das ist auch eine Möglichkeit, die sich jetzt bietet. Wir werden uns überraschen lassen müssen, was die Münchner machen. In einer Liga, und das ist vielleicht das Hauptding in der GFL Süd, wo wir jetzt nie keinen Clan haben, wo wir sagen würden, die spielen um Platz 7 oder 8, das war die letzten Jahre mit Mannheim und Franken so und mit Abstrichen Marburg. Aber dieses Jahr wird einer auf Platz 8 enden müssen, weil es ja 8 in der Liga sind. Aber so, es kristallisiert sich erstmal keiner raus, der klar schwächer ist als der Rest.
Mhm. Du bist an diesem Wochenende beim zweiten Südspiel im Einsatz, Stuttgart Scorpions gegen Samsung Frankfurt Universe. Wie siehst du da die Voraussetzungen? Die Frankfurter ja seit 2015 in der GFL und mit einem guten Start. Die wollen ja in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter nach oben als im letzten Jahr.
Die haben aufgerüstet. Also die waren schon letztes Jahr stark, aber sie haben sich zum Beispiel Silas Nasita von den Marburgern geholt, der wahrscheinlich beste Running Back im letzten Jahr und vor allem der vielseitigste Running Back im letzten Jahr, weil den kannst du nicht nur als Running Back einsetzen, den kannst du als Receiver im Slot einsetzen für so eine Edelman-Wes Welker-Rolle. Vielleicht können sich Leute da am ehesten was runter vorstellen. Den kannst du als DB einsetzen, den kannst du als Panther einsetzen, zur Not auch als Quarterback. Also der kann alles und der kann das alles auch noch ziemlich gut. Und das ist eine starke Verstärkung. Sie haben sich Steffen Hähnel von den Stuttgart Scorpions geholt. Das ist einer, der kann Fullback, Running Back, Tight End. Also das ist wirklich so eine Rollenverteilung, wo du halt weißt, wer auf dem Platz ist, aber bis sie sich aufstellen, hast du keine Ahnung, was die machen. Und das macht für die Verteidigung natürlich schwieriger. Und sie haben sich in der O-Line mit zwei Stuttgartern verstärkt. Also sie haben wirklich punktuell überall Neuzugänge und werden nochmal eine Ecke stärker sein als letztes Jahr. Der Quarterback ist Mike Wexen, das war der Backup-Quarterback vom letzten Jahr. Das finde ich jetzt ein bisschen schade aus persönlichen Gründen. Ich fand Marcus McTate, der Quarterback, war einfach spektakulär zuzusehen. Der hatte einen Mörderarm, aber Mike Wexen, den habe ich letztes Jahr schon gesagt, es gibt drei Top-Arme in der GFL und zwei spielen in Frankfurt. Ist einer noch da? Lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, Frankfurt kann ordentliches Wörtchen mitreden, wenn die Offense sich jetzt ein bisschen stabiler läuft als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja total aus vor dem Viertelfinale. Mein German Bowl-Tipp ist Frankfurt über Dresden. Von daher traue ich den Frankfurtern sehr viel zu.
Also dann auch ein Sieg zum Auftakt gegen die Stuttgarter?
Ja, bei den Stuttgartern ist jetzt alles neu. Der Head Coach hat ja gewechselt, sehr zur Ernüchterung der Liga, die sich immer auf die Interviews mit ihm gefreut haben. Jemil Hamiko ist nicht mehr dabei. Jetzt haben wir eine junge Trainercrew in Stuttgart von Coaches, die in Holzgerlingen, in Biberach waren. Das ist dritte, vierte Liga. Das wird eine Umstellung auf die GFL. Sie haben ein paar Spieler verloren an Frankfurt. Die Amerikaner sind zum größten Teil neu. Sie haben ein paar D-Liner verloren. Sie haben Gabriel Carlos als DB verloren. Also sie müssen sich komplett neu aufstellen. Ich traue denen das zu. Nur ich glaube nicht, dass sie an Frankfurt und Schwäbisch Hall, das sind die Teams, die wir dann doch relativ klar an 1 und 2 sehen, rankommen können. Von daher wird es eine interessante Standortbestimmung sein für beide Teams. Bei den Stuttgart Scorpions, der Quarterback, der kommt von USC, also von der University of Southern California in Los Angeles. Das Ding ist halt, er war als Baseballspieler rekrutiert worden, ist dann ins Football-Team gekommen und war Starting Holder. Das heißt, beim Field Goal hält er den Ball für den Kicker fest. Er hat nie wirklich Pflichtspiele bestritten, weder in der High School noch im Football. Er war wohl der Quarterback des Scout-Teams im Training. Das heißt, das Team, das quasi den Gegner darstellen sollen für die eigene Defense, heißt Connor Sullivan und ist jetzt inzwischen dadurch bekannt geworden, haben vielleicht einige bei Spox gesehen, dass er irgendwie sehr viele Videos macht. Und neulich war dann in Stuttgart beim Fußball, beim Derby im Block des KSCs und hat da interessante Eindrücke gesammelt. Jetzt ist die Frage, kann er so gut Quarterback spielen, wie seine Videos sind? Wenn ja, dann können sich die Stuttgarter freuen. Wenn er jetzt natürlich so spielt, dass er im falschen Block landet, dann natürlich nicht. Aber da müssen wir uns auch überraschen lassen. Das letztes Jahr Marcus McDay zum Beispiel, den ich eben angesprochen habe, der war Backup von David Carr von Derek Carr bei Fresno State, dem Starting Quarterback der Oakland Raiders. Der hat auch eigentlich nie ein Pflichtspiel bestritten und der war trotzdem sensationell gut. Also wenn er bei USC im Training ist, da lernt man auch einiges. Also lassen wir uns überraschen.
Und wir lassen uns auch überraschen vom Spiel im Norden zwischen den Hamburg Huskies und den Berlin Adlern. Ab 17 Uhr am Samstag könnt ihr live dabei sein auf meinsportradio.de bei uns im Webstream oder mobil von unterwegs mit unserer mobilen App für iOS und Android-Geräte. Könnt ihr in den entsprechenden Stores noch ziehen, um die GFL live zu verfolgen. Hamburg Huskies und Berlin Adler. Nikola, im letzten Jahr haben wir die Huskies sehr oft schelten müssen, weil da doch einiges sehr im Argen lag. Wie hat man sich jetzt in der Offseason auf die neue Saison vorbereitet?
Also, was da passiert ist, was Kiel mit Hamburg gemacht hat, das nennt man im US-Sportbereich und in der NHL steht das ja bald an, Expansion Draft. Nämlich, Kiel hat sich einfach mal bei den Huskies bedient und hat gefühlt 20 Spieler rübergezogen. Das ist jetzt natürlich ein Problem für die Huskies, weil also die Kadertiefe ist schon böse angeschlagen. Die besten Receiver sind alle weg. Also zwischendurch hatten einige die Befürchtung, spielen die überhaupt? So, sie spielen. Sie haben jetzt ein Vorbereitungsspiel gegen Rostock gespielt. Rostock ist frisch von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Das haben sie mit 3 Punkten gewonnen. Normalerweise sollte ein GFL-Team, ein GFL-2-Team ziemlich deutlich dominieren und eigentlich einen Aufsteiger wegklatschen. Das ist schon mal eine Andeutung, dass es halt dass man vielleicht nicht besonders viel erwarten sollte. Der Unterschied zum letzten Jahr ist, 2015 waren sie in den Playoffs, in der Offseason 2015, 2016 hat man sich verstärkt, hat ja Patrick Gesume dazu geholt als Sportdirektor. Die Erwartungen waren sehr hoch und sie wurden total enttäuscht, wie wir letztes Jahr ja festgestellt haben und wie wir letztes Jahr ja ab und zu mal feststellen mussten und rügen mussten. Dieses Jahr erwartet man von den Huskies nichts außer Platz 8. Und von daher haben sie eigentlich nichts zu verlieren. Wenn sich da jetzt eine eingeschworene Truppe findet, so Dirty 30, Dirty 40, die meint, wir rocken das jetzt, ja, und ein paar Kampfsiege rausholen kann, dann wäre das schon ein großer Erfolg. Und dann kannst du gleich mal losgehen mit dem Heimspiel gegen die Adler. Die Adler, die kleine Schritte nach vorne machen, die aber weiterhin jetzt nicht zu den Playoff-Favoritenkreis gehören. Ich würde sagen, wenn es bei den Adlern sehr gut läuft, werden sie Fünfter, Sechster, wenn nicht, dann halt Siebter, Achter. Da ist das als Auftaktgegner ja gar nicht mal so schlecht für die Huskies, mal vielleicht so eine kleine Duftmarke zu setzen. Da, wie gesagt, die sind klar schwächer als letztes Jahr, aber warum sollte man daraus nicht mal eine Stärke machen?
Also wenn das Team zusammenwächst, kann da einiges passieren. Wir werden die Huskies natürlich ausführlich hier auf meinsportradio.de begleiten durch die Saison. Zu den Adlern müssen wir vielleicht noch sagen, die hatten ja vor 2 Jahren große finanzielle Probleme. Sind die mittlerweile so weit behoben, dass zumindest der Spielbetrieb dann regelmäßig und auch dauerhaft gesichert ist?
Ja, das ist jetzt geregelt. Sie hatten eine sehr ruhige Offseason. Jetzt konnten quasi das Team 2016 bisschen ausbauen, spielen jetzt alle ihre Heimspiele im Poststadion da beim Hauptbahnhof und also da scheint Ruhe drin zu sein und das macht jetzt irgendwie einen seriösen Eindruck, während 2014, 2015 war es teilweise einfach nur zu meinem Kopf fassen, was da passiert ist. Von daher, ja, also das, wie gesagt, das sind Schritte in die richtige Richtung, allerdings sind es immer kleine Schritte. Und von daher sollte man jetzt von den Adlern jetzt keine Wunder erwarten. Ja, wir wissen, sie waren 2009 deutscher Meister, 2010 deutscher Vizemeister, 2014 Eurobowl-Sieger. Aber also lieber jetzt mal 17, 18, 19 langsam aufbauen und was weiß ich, 18 oder 19 wieder in den Playoffs angreifen, als jetzt auf Teufel komm raus mit der Brechstange in die Playoffs wollen. Und dann hast du 18, 19 wieder ein Chaos wie 14, 15. Von daher, also ich bin da immer der Freund von der Politik der kleinen Schritte, aber halt stetig nach vorne, anstatt großer Sprung nach vorne und 2 große Sprünge zurück.
Huskies gegen Berlin also am Samstag ab 17 Uhr hier auf meinsportradio.de live zu hören. Wenn wir über die Favoritenfrage im Norden sprechen, da kommen wir an die New Yorker Lions Braunschweig selbstverständlich nicht vorbei. Nicola, die sind aber an diesem Wochenende nicht in der GFL im Einsatz, sondern in der Big Six.
Duell der Rekordmeister.
Gegen Amsterdam.
Amsterdam Crusaders gegen die New Yorker Lions. Also normalerweise sollte es eine recht klare Geschichte für Braunschweig werden. Bei Braunschweig müssen wir sagen, die müssen in der Defense komplett neu disponieren, weil die komplette D-Line hat mehr oder weniger aufgehört. Also sorry, Bayou, der amerikanische D-Liner ist weg. Mamadou Sy, der Franzose, ist nach Toulon gegangen. Patrick Quinke hat wieder aufgehört. Die müssen sich jetzt mehr oder weniger eine D-Line-Unit wieder aufbauen. Das traue ich Dave Likens zu, dem Defense-Coordinator, aber das ist unter Umständen was ein bisschen dauern kann. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauern kann und ob in der Liga Dresden und Kiel daraus Kapital schlagen können oder die Rebels. Das wird die spannende Frage sein. Deshalb ja des Umbruchs beim deutschen Meister. Also 4 Titel haben sie jetzt in Folge geholt, 5 hat noch keiner geschafft, eben weil dann meistens nach 3 oder 4 doch so ein Umbruch einsetzt. Sind wir gespannt, wie gesagt, ich glaube, sie werden oben mitspielen, aber dass es für ganz oben nicht reicht, aber für Amsterdam sollte es eigentlich kein Problem sein, in ihrer Gruppe sollten sie eigentlich recht sorgenfrei durchkommen. In der Gruppe haben sie noch die Badalona Drags aus Spanien, aus der Nähe von Barcelona, der Vorort. Da spielen sie dann nächste Woche gegen und die sollten sie eigentlich auch recht klar dominieren und sich fürs Finale qualifizieren.
Auch die Berlin Rebels sind europäisch im Einsatz, ebenfalls in der Big Six in Mailand. Die Rebels ja im letzten Jahr in der regulären Saison auch sehr, sehr stark unterwegs, überraschend stark unterwegs. Was erwartest du von ihnen in diesem Jahr?
Sie haben jetzt von den Lions Chris Smith geholt, den Running Back, den niederländischen Running Back. Und der könnte jetzt eine sehr gute Ergänzung zum amerikanischen Running Back Larry McCoy sein. Das hat mich gewundert, dass Braunschweig Chris Milford ziehen lässt. Wenn sie Konstanz reinbringen, wenn der Quarterback ein bisschen besseres Passspiel hat als der vom letzten Jahr, und vor allen Dingen dann auch die Welle wirft, anstatt immer selber laufen zu wollen, und die College-Statistiken deuten darauf hin, dass er nicht der geborene Läufer ist. Also das spricht schon mal dafür, dass das Passspiel besser wird. Dann haben die Rebels definitiv eine Chance. Sie haben letztes Jahr gezeigt, dass sie physisch spielen können. Jetzt haben sie James Harris als Quarterback. Wenn man bedenkt, letztes Jahr in Dresden haben sie zum Beispiel verloren. Das hätten sie nicht zwingend verlieren müssen. Sie haben, glaube ich, gegen Dresden unentschieden gespielt im Hinspiel. Das hätten sie auch nicht zwingend unentschieden spielen müssen. Das waren immer kleine Sachen, die sie zurückgeworfen haben. Das Spiel in Kiel war der totale Wahnsinn. Das ging hin und her. Wenn sie sich jetzt an diese Rolle gewöhnt haben, weil sie waren ja letztes Jahr zum ersten Mal in den Playoffs, sie haben ja zum ersten Mal wirklich oben mitgespielt in ihrer langjährigen Geschichte in der GFL. Wenn sie sich an diese Rolle gewöhnt haben und halt nicht große Augen bekommen, weil sie Kiel geschlagen haben, weil sie Dresden beinahe geschlagen haben, weil sie Braunschweig geschlagen haben, sondern das halt als Normalität und Routine ansehen, dann ist den Rebels durchaus was zuzutrauen. Bin mal gespannt, wie es auch im Umfeld läuft. Das Problem ist ja, dass also obwohl man zum Sportclub Charlottenburg gehört, der jetzt vielleicht nicht zwingend bekannt ist, aber der regelmäßig den deutschen Volleyballmeister stellt, das heißt, man hat schon irgendwie eine gewisse Präsenz, finden die Spiele der Berlin Rebels ja mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt im Mommsen Stadion. Die Pressearbeit, die Öffentlichkeitsarbeit müsste sich da stark verbessern. Es gibt ein Team in Berlin, das hat letztes Jahr zum ersten Mal die Playoffs geschafft und das kriegt keiner mit. Wäre natürlich gut, wenn sich das ändert. Aber ich würde den Rebels durchaus zutrauen, dass sie wieder um die Playoff-Plätze mitspielen. Und die Spiele Kiel, Rebels, Köln untereinander habe ich mir schon eingezeichnet. Nicht nur, weil wir sie alle übertragen werden und müssen, sondern weil das auch verspricht, guter Sport zu sein.
Also, sind wir gespannt, werden wir natürlich dann auch verfolgen hier auf meinsportradio.de in der Sportshow. Freuen uns aufs Wochenende und natürlich vor allen Dingen auf das Duell der Hamburg Huskies gegen die Berlin Adler am Samstag ab 17 Uhr live auf meinsportradio.de. Und die Zusammenfassung der Spiele, die hört ihr dann am Montag wieder hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Ich sage erstmal vielen Dank an Nicolas Matter von GFL Radio und TV.
Der Fed Cup live auf meinsportradio.de. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Tobias Rehmer und Philipp Joubert kommentieren live aus der Porsche Arena in Stuttgart, wenn die deutsche Frauennationalmannschaft um den Verbleib in der Weltgruppe gegen die Ukraine kämpft. Am Samstag, den 22. April ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Hast du Fragen? Mach mit. Schreibe unseren Experten von Chip & Charge unter Hashtag MSR Fett. Der Fettcup. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.